So ungefähr, so lebendig wie das gerade war, stelle ich mir den Palmsonntag vor in Jerusalem. Mit so einer Energie, so einer Freude, mit so einer Lautstärke vielleicht auch. Mega cool, dass wir das so miterleben dürfen, mitfeiern dürfen. In der Vorbereitung für heute, man gibt so einer Predigt ja immer einen schicken Titel oder zumindest macht man das anscheinend so. Und ich hatte das Gefühl, egal wo ich in diesem Text hingeschaut habe, es war mehr drin, als ich vorher gedacht habe. Und deswegen war für mich so irgendwie ein roter Faden, Jesus übertrifft alle Erwartungen. Oder vielleicht ist es für dich auch formuliert, warum ist Jesus mehr, als du ihm vielleicht zutraust? Oder mehr, als du von ihm erwartest? Und bevor wir darauf eingehen und auch gleich den Text dazu lesen werden, wollte ich euch kurz in so einen Rückblick reinnehmen, weil ich das ziemlich cool fand. Der Tobi und ich überlegen uns ja regelmäßig, wie wir die Predigtreihen und Themen gestalten wollen. Und wir haben das nicht über ein ganzes Jahr oder so geplant, aber mir ist was aufgefallen und sicherlich hat Gott da einfach auch schon mehr geplant, als wir das in dem Moment gesehen haben. Im Advent hatten wir die Reihe Der König kommt. Wir haben uns angeschaut, die Erwartung, die einhergeht mit einem angekündigten König. Dann haben wir uns im neuen Jahr angefangen zu beschäftigen mit dem Thema, das Reich Gottes ist mitten unter uns, die Königsherrschaft Gottes mitten unter uns. Wie nimmt das jetzt schon Gestalt an? Jetzt gehen wir in diese Passionswoche, Karwoche rein und heute mit dem Palmsonntag, wo der König nochmal auf eine ganz andere Art kommt als zu der Adventszeit. Wo vielleicht auch eine Zuspitzung ist von dem, wie Gott seine Herrschaft zeigt und aufrichtet. Und dann habt ihr schon mal so einen kleinen Ausblick hier. Wir wollen im April dann in der Reihe den Epheserbrief uns anschauen. Und vielleicht dann auch mit dem Gedanken, wenn wir jetzt aus den letzten Wochen und Monaten kommen, wie fasst das dann auch unter uns als Gemeinschaft und als einzelne Jesus-Nachfolger wirklich Fuß? Wie wird das lebendig in diesem Königsherrschaftsleben zu wandeln? Jetzt wollen wir uns den Text anschauen für heute. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, mit aufschlagen. Es ist in Matthäus 21. Matthäus 21, wenn ihr es mitlesen wollt, dürft ihr es gerne mit aufschlagen.
Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
Dankeschön. Es wirkt erstmal einfach wie eine Geschichte. Einfach wie etwas, was passiert ist, was vielleicht interessant zu wissen ist, aber ist es wirklich entscheidend? Ich habe an Connect the Dots, heißt es auf Englisch, wie heißt das auf Deutsch? Ist es nicht mal nach Zahlen? Nee, also man verbindet die Zahlen. Wenn ihr das so anschaut, vielleicht könnt ihr ahnen, was sich dahinter verbergen könnte, was für ein Bild das ergibt. Und in diesem Text hatte ich das Gefühl, da passiert was Ähnliches. Da verbinden sich ganz viele Dinge, die wir im Moment vielleicht nur erahnen oder auch die Menschen zu dieser Zeit nur erahnen. Und so langsam ergibt sich dann ein ganzes Bild und ergibt sich, wie das alles zusammenhängt und zusammenpasst innerhalb dieser Geschichte, aber weit darüber hinaus. Es ist voll von Links oder Verknüpfungen zu Verheißungen aus dem Alten Testament und Prophezeiungen. Und es verdeutlicht für mich nochmal so, die ganze biblische Geschichte ist eine zusammenhängende Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes über Jahrhunderte hinweg und es ist unsere Geschichte bis heute als Menschen. Und wir brauchen deswegen auch die ganze Geschichte der Bibel, von Seite 1 bis zur letzten Seite, um zu erfassen, das ganze Bild zu erfassen von dem, was Gott tut. Wie schön das auch ist, wie weise das ist. Wenn wir jetzt in diesen Text einsteigen, habe ich mir gedacht, ist als erstes vielleicht wichtig festzuhalten, all das, was Jesus hier tut, jeden Aspekt dieses Einzuges nach Jerusalem ist etwas, was Jesus in voller Absicht tut, was er mit einem Ziel vor Augen tut. Das sind nicht beliebige Handlungen, das ist nicht einfach so irgendwie passiert, weil es sich so ergeben hat, sondern da steckt Absicht drin. Und so ist auch das Leben von Jesus nicht eins, das ein einzelnes Leben ist, das auch etwas Gutes hervorgebracht hat und irgendwie als Inspiration dient, sondern es ist weit mehr als das. Und obwohl ja Jesus in dieser Situation geradewegs auf seinen Tod zugeht, es sind nur noch Tage, ist seine Mission hier nicht gescheitert oder am Scheitern, sondern geht genau auf das Ziel zu, das er vor Augen hat, das Gott vorgesehen hat. Und Jesus ist dabei nicht Opfer seiner Umstände, obwohl er auch für viel Unruhe gesorgt hat mit dem, was er gesagt hat und für viel Aufruhr gesorgt hat, weil das wirklich geladen ist, was er sagt, auch gesellschaftlich, politisch, stirbt er nicht am Ende vor allem deswegen, weil er sich unbeliebt macht, sondern weil es das ist, was er tun muss und möchte. Er sagt einmal, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig her. Und in dieser Haltung geht Jesus hier auf Jerusalem zu. Und vielleicht ist es in dieser Geschichte nur eine Randerkenntnis, aber ich habe das Gefühl, in meinem Leben und viele andere Leben auch keine unwichtige Dinge. Jesus geht hier zielgerichtet zu. Er weiß, wofür er lebt. Und er weiß, worauf er ausgerichtet ist, sogar bis in den Tod hinein. Und ich glaube, uns tut das gut, auch für uns eine Klarheit darüber zu gewinnen, worauf ist mein Leben ausgerichtet. Zielgerichtet zu leben, eine Klarheit zu finden. Man schätzt das Leben von Jesus in seinem öffentlichen Wirken so ungefähr auf 3 Jahre. Er ist in dem Alter ziemlich genau in meinem Alter, ich bin 33. Das ist ziemlich genau das Alter, in dem Jesus sich hier auch so in etwa befindet. Und zwischen diesem Palmsonntag, wo wir heute sind, und der Kreuzigung liegen ja nur 6 Tage, bis zur Auferstehung 8 Tage. Aber wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und das in den Evangelien, wo das beschrieben ist, anschaut, dann nimmt das im Johannesevangelium trotzdem knapp die Hälfte des ganzen Buches ein. Und in den anderen 3 ist es immerhin knapp ein Drittel. Das, was also in diesen wenigen Tagen passiert, nimmt den allergrößten Teil ein und deutet zumindest schon auf eine Gewichtung hin, auf eine Bedeutungsreichtum in diesen Tagen. Und unser Ziel für heute ist es, in diese Geschichte ein bisschen einzutauchen und einige von diesen Punkten vielleicht besser zu verbinden, mehr ein Gesamtbild zu entwickeln von dem, was Jesus hier vollbringt und was er auch für uns verheißen hat. Vielleicht ist es diesmal deswegen ein bisschen textlastiger und wir wollen ein bisschen tiefer in das eintauchen. Und für die Leute, die gerne so klare 3 Punkte haben, werden wir auch immer wieder mal Halt machen und so einen Punkt rausgreifen. Aber wir wollen versuchen, vor allem uns diesem Text und dieser Geschichte anzunähern, um ein bisschen zu umreißen, was da alles drinsteckt. Starten wir rein. Es ist Frühling zu dieser Zeit und für uns ist das eine relativ normale Woche. Für die Menschen zur Lebzeit von Jesus und auch für Jesus selbst, alle anderen Juden, ist es alles andere als eine normale Woche. Es ist die wichtigste Woche im ganzen Jahr. Das große Passafest steht kurz bevor und tausende Menschen strömen in diesen Tagen nach Jerusalem rein. Sie kommen von überall her, aus dem ganzen Umland und wandern nach Jerusalem, um dort zu feiern und auch zu opfern im Tempel. Ich stelle mir die Stimmung als eine vor voller Aufregung, auch voller Anspannung und Erwartung. Es ist die zentralste Woche im jüdischen Kalender. Es ist vor allem ein religiöses Fest, aber es ist durchaus auch ein Fest, was gerade zu der Zeit, als die Römer die Besatzung sind, auch gewisse Anspannung auslöst, was Herrschaftsansprüche angeht und politische Unruhen und Stabilität. Vielleicht erinnert ihr euch an eine andere Geschichte. Wann war Jesus schon mal in Jerusalem im Tempel? Mit 12 Jahren, genau. Ganz am Anfang seines Lebens. Da wird beschrieben, dass die Eltern, Maria und Josef, jedes Jahr, wie es dem Brauch entsprach, nach Jerusalem gereist sind. Und als Jesus 12 Jahre alt war, nehmen sie ihn mit, vergessen ihn dann dort im Tempel, müssen ihn wieder einsammeln. Aber das war Brauch, auch schon in dem Leben von Jesus, von Anfang an, dass man gepilgert ist in diesen Tempel in Jerusalem, um das Fest zu feiern. Und Jerusalem hat vielleicht so um die 50.000 Einwohner zu der Zeit. Es mag für uns klein wirken, ist gar nicht so klein zu der Zeit. Aber in dieser Zeit schwillt diese Stadt an das Dreifache. Mindestens 150.000 Menschen, die jetzt dort sich versammeln. Ich habe versucht, wie könnte ich das vergleichen? Und vielleicht ist es so unser Nürnberger Christkindlmarkt, der Hauptmarkt so zur normalen Zeit. Ne? Da kann man schön schlendern, es ist nett im Café zu sitzen. Christkindlmarkt zur Stoßzeit. Ich versuche es zu vermeiden, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da ist es rappelvoll, Schulter an Schulter, man drängt sich durch Menschenmassen und so ungefähr, vermute ich, ist die Stimmung gerade hier in Jerusalem und auf dem Weg dorthin. Und in dieser Zeit erinnert man sich zurück in den Passa, aber es ist auch eine Ausrichtung und Erwartung auf die Zukunft. Man erinnert sich zurück an die Geschichte aus dem Exodus, aus dem Auszug aus Ägypten, als Gott mit mächtiger Hand sein Volk befreit hat aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung und hier rausgeführt hat, auch durch dieses Schilfmeer, die Meerteilung und in die neue Freiheit hinein. Man erinnert sich zurück an das Passa, das dort gefeiert wurde. Aber gleichzeitig ist damit eine Erwartung an die Zukunft verbunden, dass Gott so wieder handelt. Und gerade in dieser Zeit, wo Israel ja wieder besetzt ist, eine ganz konkrete Hoffnung damit verbunden ist, dass Gott wieder wie damals sein Volk befreit und herausführt. Und diese Erwartung und Hoffnung liegt auch in diesen Tagen in Jerusalem in der Luft. Wo kommen Jesus und seine Jünger, seine Gefolgschaft jetzt so her? Ich war noch nie in Israel, ich habe keine Bilder davon. Was macht man dann heutzutage? Google Maps. Ich habe das mal in Google Maps eingegeben. Das ist cool, weil man kann diese Route quasi heute noch so laufen. Das ist ja eine tatsächliche Begebenheit, einen tatsächlichen Weg, den Jesus gegangen ist. Und wenn man die Evangelien so durchliest, weiß man, Jesus kommt hier aus Jericho. Ich habe es nochmal ein bisschen größer gemacht, okay. Also da, wo das startet, dieser blaue Punkt und Weg, das ist Jericho. Von da kommen sie her. Da hat Jesus in den letzten Tagen zum Beispiel Blinde geheilt. Und das hat natürlich auch für einiges an Aufregung gesorgt. Und deswegen folgen ihm viele Menschen nach. Sie machen auch so einen Zwischenstopp in Bethanien. Das sieht man hier jetzt nicht so gut. Das ist dort, wo Lazarus zum Beispiel von den Toten auferweckt wurde. Und auch dort wird dann gesagt, und deswegen sind die Leute natürlich in Aufruhr und wollen das sehen. Wer ist denn dieser Jesus? In Bethanien, das ist so 1,5 Stunden außerhalb von Jerusalem, laut Google Maps, macht Jesus jeden Abend auch so seinen Zwischenstopp, hat so seine Homebase quasi, wo er immer wieder raus aus Jerusalem geht. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen, seht ihr das, dass Jesus hier so über Jericho und dann quasi über den Ölberg hineingewandert kommt. So wird es auch im Text beschrieben. Und in dieser ganzen Situation ab Jericho ist so ein radikaler Taktikwechsel von Jesus. Bisher war Jesus eher so ein bisschen unterm Radar, würde ich es mal grob nennen. Er hat es vermieden, dass die Massen ihn zu sehr als König erheben, dass er zu sehr ins Rampenlicht gerät oder in den Blick der Öffentlichkeit. Er hat geheilt, er hat geredet, er war um Menschen umringt und trotzdem hat er immer wieder gesagt, aber behalte es erstmal für dich. Und aber spätestens ab Jericho ändert sich das komplett. In Jericho lässt er sich zum ersten Mal von diesen Geheilten auch ansprechen als Sohn Davids, öffentlich. Sohn Davids ist jetzt für uns vielleicht okay. Was ist daran so signifikant? Was ist da so radikal daran? In den Ohren der Juden, die gerade auch hier nach Jerusalem pilgern, ist das Zündstoff. weil der Titel Sohn Davids, David war ein, vielleicht der größte König der Israeliten, und mit ihm einherging die Verheißung, dass von diesem König aus ein neuer König kommen wird, der aber der vollkommene und der letzte König ist, der die Herrschaft Israels wieder aufrichtet. Okay, und wenn öffentlich jetzt verkündet wird, der Sohn Davids ist da oder kommt, dann bringt das ja schon auch in den Leuten und auch in den römischen Besatzungsmächten was zum Klingen. Aha, da ist eine Erwartung. Da ist ein Strategiewechsel jetzt von Jesus. Bisher hat er in seinem engsten Jüngerkreis darüber gesprochen, wer er ist und wozu er gekommen ist. Und jetzt wird das öffentlich, sogar konfrontativ, könnte man sagen. Noch viel konfrontativer, würde ich behaupten, als in dieser Geschichte, ist das, was am nächsten Tag nach dem Einzug in Jerusalem passiert. Am nächsten Tag, er geht dann raus aus dem, er zieht nach Jerusalem ein, geht in den Tempel, schaut sich um, so wird es berichtet, geht dann wieder raus zur Übernachtung in Bethanien und kommt zurück. Und was er dann tut, stellt auf den Kopf, was die Leute von ihm vielleicht erwarten. Und wir schauen uns das kurz an, machen da so einen kleinen Exkurs rein. Wir haben schon gesagt, Jesus pilgert zusammen mit tausenden Menschen hier über den Ölberg. Das ist von oben auf dem Ölberg, der jetzt eigentlich hauptsächlich Friedhofsfläche auch ist. Aber man schaut von dort oben so direkt auf Jerusalem runter. Und ihr seht vielleicht diese goldene Kuppel, das ist der Felsendom, genau. Das ist genau dort, wo der Tempel zu der Zeit von Jesus gestanden hätte, der zweite Tempel, der wieder aufgerichtet wurde. Und wenn Jesus also hier mit seinen Jüngern über den Ölberg hineinwandert, dann schaut er schon auf diesen Tempel, schaut schon auf das, wo er hingehen wird, wo sich viel vollbringen wird. Jesus geht in diesen Tempel hinein, also am nächsten Tag, quasi an unserem Montagmorgen. Und im jüdischen Kalender ist das der 10. Tag des Nissan. Warum ist das relevant oder signifikant? Es gibt ein paar Daten, die damit in der jüdischen Geschichte ganz stark verknüpft sind. Eins davon ist in Josua, als das Volk mit Josua den Jordan überquert und mit dieser Überquerung in das verheißene Land einzieht. Vielleicht noch signifikanter ist, dass dieses Datum, wenn ihr in Genesis 2, Exodus 12 reinschaut, da wird dieses Datum zum ersten Mal ganz besonders hervorgehoben. Warum? Weil es der Tag ist, an dem Gott dem Volk sagt, ihr sollt euch jetzt ein Lamm suchen, um dann das Passa zu feiern, um das Lamm 4 Tage später zu schlachten. Also am 10. Nissan, unser Montag jetzt in diesem Fall, sucht das ganze Volk das perfekte Lamm aus. In Ägypten damals, aber auch jetzt wieder ist das der Tag, wo alle sich das Lamm aussuchen, das sie dann opfern wollen. Und es ist der Tag, an dem Jesus auch in den Tempel geht. Am 14. Tag des Nissan, also 4 Tage später in Ägypten, wird dieses Lamm geschlachtet. Das fällt auf den Freitag, an dem Jesus gekreuzigt wird. Jesus verbindet auch mit seinem Handeln und Wandeln quasi ganz, ganz eng die Identität des Volkes Israel, was sie ausmacht zutiefst, worauf all ihre Hoffnung ruht aus der Vergangenheit und bis hinein in die Zukunft. Nicht nur das, was Jesus sagt, sondern auch einfach das, was er lebt, ist Erfüllung. Und es ist Zündstoff. Und wenn Jesus jetzt hier in diesen Tagen, in den wichtigsten Wochen, an den wichtigsten Tagen des Jahres in das Heiligste der Juden geht, in den Tempel, dann ist da viel, viel Bedeutung drin. Und umso mehr, wenn er dort hineingeht und vieles auf den Kopf stellt, die Erwartungen gewissermaßen sprengt von dem, was die Juden auch an diesen erwartungsvollen Tagen erwarten. Und bei uns ist vielleicht das Heilige nicht ein Ort wie der Tempel und die Opferstätten, aber ich bin mir sicher, es gibt Dinge, die sind uns heilig. Vielleicht sind es Dinge, aber vielleicht sind es auch Menschen, die für uns unantastbar sind, von herausragender Bedeutung. Vielleicht sind es in dir Sehnsüchte oder Ziele oder Wünsche, die du hegst und pflegst und wo du sagst, das brauche ich oder das macht mein Leben wertvoll, das macht mein Leben sinnvoll. Vielleicht sind es Beziehungen. Und auch da ist natürlich dann die Frage, ob Jesus dort eintreten kann und darf. Jesus tritt hier auf jeden Fall mit einer großen Selbstverständlichkeit in diesen Tempel hinein und er zitiert dann mein Haus. Also er redet vom Tempel als mein Haus soll keine Räuberhöhle sein, sondern ein Gebetshaus für alle Nationen. Und dann beginnt er dort aufzuräumen oder erstmal umzuräumen, als wäre es sein Haus, seine Wohnung, in die er hier eintritt. Er fordert geradezu heraus, dass die Menschen sich an ihm entscheiden müssen. Das, was ich tue, das kann man nicht einfach so beiläufig akzeptieren, sondern ihr müsst gewissermaßen jetzt Stellung beziehen. Seid ihr für mich? Vertraut ihr mir? Oder seid ihr gegen mich? Tim Keller hat es in der Predigt so zugespitzt auf Crown me or kill me. Aber ihr könnt nicht beides machen und ihr könnt keinen Mittelweg wählen. Zumindest war das für die Juden zu dieser Zeit, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Und für uns dürfen wir uns diese Frage auch stellen lassen. An Jesus scheiden sich die Geister bis heute. Und so verbinden sich jetzt schon einige Punkte in diesem Bild, was man erstmal nur erahnt. Wir gehen zurück zu dem Tag vorher, vor der Tempelreinigung, als Jesus einzieht. Auf dem Weg lässt ja Jesus jetzt, schau mal, ja, auf dem Weg lässt ja Jesus seine Jünger jetzt losziehen zu zweit, auch ein cooles Prinzip, das immer wieder vorkommt, zu zweit in der Gemeinschaft, schickt er sie los und sagt, okay, ihr werdet einen Esel vorfinden, auch Jesus ist hier wieder vorbereitet, er weiß, was passieren wird, schickt sie los, ihr werdet diesen Esel finden und ich sage euch auch schon, was ihr sagen würdet, wenn der Besitzer euch komisch fragen wird, was macht ihr da? Und genau so kommt es ja auch, sie gehen los und holen dieses Fohlen, auch mit der Mutter zusammen wird dann beschrieben. Und natürlich, wie Jesus gesagt hat, werden sie auch gefragt, warum macht ihr das? In diesem Holen eines Tiers kommt auch schon was Königliches zum Ausdruck. Ne? So, der König fordert ein Tier und dann wird das auch gegeben. Das ist irgendwie ein bisschen so eine lustige Begebenheit und trotzdem drückt sie auch hier schon aus, da ist was Königliches und da ist was Bewusstes, was Jesus vorhat, was Vorbereitetes. Warum jetzt aber der Esel? Wer ist das? Äußert euch, ihr Fans. Wer ist das? Ja, du weißt es noch genauer als ich. Also ich hätte einfach Aragorn gesagt, Herr der Ringe. Genau, wenn wir jetzt an einen königlichen Einzug denken oder jemand präsentiert sich jetzt königlich, dann wahrscheinlich eher so ein Bild. Der König auf einem stattlichen Ross, gerüstet zum Krieg. Vielleicht näher an der Zeit von Jesus dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das ist Alexander der Große aus der Netflix-Doku-Drama-Reihe, die jetzt vor kurzem rauskam. Alexander hat so circa 300 vor Christus gelebt, also gar nicht so weit weg. Und auch hier der König, der das Reich einnimmt, der kämpft und siegreich ist, in die Schlacht zieht, natürlich mit stattlichem Ross gerüstet. Ein König zog in der Antike und wahrscheinlich würden wir das bis heute eben so verknüpfen, auf einem Pferd ein, um sich Respekt zu verschaffen, um zu verdeutlichen, wofür er steht, für Stabilität vielleicht, für Sieg, für Macht, für Herrlichkeit. Jesus lässt sich einen Esel holen und nicht irgendeinen Esel, sondern das Jungtier, ein Fohlen. Die Jünger wissen zu der Zeit noch nicht genau, wie sie das einordnen sollen. Das beschreibt Johannes. Da steht dann immer dieser nette Beisatz und sie verstanden es nicht. Sie verstehen es dann erst später, als Jesus es wieder aufersteht, in den Himmel auffährt. Aber jetzt gerade verstehen sie es nicht. Und das darf uns immer wieder Trost sein, auch wenn du heute Morgen hier siehst und sagst, ich verstehe es irgendwie nicht, es dringt nicht zu mir durch. Ja, dann ist das nichts, was uns in der Tiefe unserer Seele erschüttern muss. Sondern auch damit dürfen wir weiter mit Jesus leben und gehen. Es darf tröstend sein, dass wir nicht immer alles verstehen und nicht immer das ganze Bild schon vor Augen haben. Schauen wir uns an, warum Jesus es wählt, eher so zu kommen. Auf einem Esel. Da steht in Matthäus 21,5, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Diesen Vers schiebt Matthäus hier quasi uns freundlicherweise ein. Die Jünger kriegen den nicht so, weil das ist genau das, was sie nicht verstehen und ihnen später das Licht aufgeht. Das ist ein Zitat mehr oder weniger direkt aus Sacharja, einem Buch der Propheten, der ungefähr 500 Jahre vor Jesus gelebt hat, aus dem 9. Kapitel. Da schreibt oder steht dann geschrieben: Freue dich, Zions Stadt, jubel laut, euer König kommt zu euch. Gerecht, er bringt die Rettung, er ist demütig. Und wie kommt er? Er reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Er verkündet Frieden den Völkern. Und nicht nur für jetzt und hier, sondern bis an das Ende der Zeit oder den Enden der Erde. Und Jesus ist tatsächlich nicht der erste König in Israels Geschichte, der auf einem Esel reingeritten kommt. Der Sohn Davids, hatten wir schon den Titel, der Sohn Davids Salomo, der direkte leibliche Sohn Davids, kommt zu seiner Krönungszeremonie, zu seiner Zeit auch auf einem Esel, auf Davids Esel eingeritten. Was Jesus hier also wieder tut, ist absichtsvoll und ganz eng verknüpft mit der Identität und Geschichte Israels. Jesus wählt hier ein Bild, das schon ein König vor ihm genau so gewählt hat. Und wenn Jesus so einreitet, dann hat das automatisch königliche Konnotation, selbst wenn er nicht auf einem weißen Ross in Rüstung einreitet. Jesus präsentiert sich hier als König Israels, auf dem Weg zu seiner Krönungszeremonie, wie schon zu Salomos Zeiten. Und Salomo, der Name, bedeutet Frieden oder Vollkommener. Und Jesus kommt hier als der Friedensbringer, als der Friedensfürst in Vollkommenheit. Noch 5 kurze Prinzipien, die mit diesem Esel einhergehen. Erstens mal kann es ein Sinnbild sein. Es ist das Fohlen, das Jungtier, das Erste, das war ein jüdisches, alttestamentliches Prinzip, das Erste gehört Gott, das Beste gehört Gott, das Vollkommene gehört Gott. Nicht das, was übrig ist oder abgenutzt ist, sondern das Erste und Beste ist das, was Gott zur Verfügung steht. Und so nimmt auch Jesus hier das Unbefleckte, das Ungebrauchte, das Jungtier, das Beste. Gleichzeitig bedeutet das, ich bin kein Pferdeexperte, aber es wird hier auch beschrieben, Lukas beschreibt dieses Detail, der Esel ist unberitten. Der ist quasi nicht trainiert. Und zumindest bei Pferden weiß ich, dass man die dann eintrainiert, damit man sich überhaupt mal drauf setzen kann. Und auch bei Eseln ist das so. Ich habe das dann, wie macht man das heute? Ich habe auf YouTube Videos geschaut, Esel trainieren. Und das dauert dann eine ganze Weile, bis so ein Esel überhaupt mal sich bewegen lässt, geschweige denn bereiten lässt. Und Jesus reitet ja hier nicht auf einem stillen Landsträßchen, sondern in einem Tumult. Die Menschen um ihn herum schreien, drängen sich um ihn und er sitzt in einer Seelenruhe auf diesem unberittenen Eselfohlen. Es ist eigentlich unmöglich und doch ist es vielleicht fast wie diese Sturmstillung, dass die Natur wie selbstverständlich Jesus folgt und gehorcht und er sie stillt, ruhig macht. In seiner Sanftmut, er auch darüber regiert und herrscht. Und es kann auch hindeuten auf den Frieden, den Jesus bringen wird für uns und unsere Herzen, Seelen und Leben, aber auch für die ganze Schöpfung, die sich danach sehnt. Ein Theologe, Don Carson, schreibt, das Tier kennt und liebt seinen wahren Herrn. Und das ist ein Hinweis auf die Heilung und Wiederherstellung der ganzen Schöpfung durch Jesus. Da stecken so viele Bilder, da sind so viele Punkte, die sich in diesem Bild verbinden. Viertens, Jesus gibt selbst so einen kleinen Auslegungshinweis vielleicht drauf. In Johannes wird nämlich Jesus von den Gelehrten, von den Gesetzesführern gesagt, hey, beruhig deine Jünger, bring die mal ein bisschen runter. Und Jesus sagt, wenn die aufhören, mir zuzurufen und zu jubeln, wer ruft dann? Die Steine. Die ganze Schöpfung ist am Jubeln und am Rufen. Und wenn ihr das den Menschen verbieten wollt, dann wird es die Schöpfung und die Natur tun, so wie ich hier vielleicht auch auf diesem Esel reite. Und wenn ich dann an unsere Anbetung denke, dann denke ich mir, wir können gar nicht leidenschaftlich und enthusiastisch genug sein eigentlich, wenn Jesus hier den Menschen vor Augen hält, was hier passiert, das versetzt die ganze Schöpfung, die Steine, die eigentlich nur da liegen und nichts tun und leblos sind und trocken. Und selbst die sind am Jubeln und am Ausbrechen vor Freude von dem, was hier sich vollbracht wird, in dem, was Jesus bringt, an vollkommener Wiederherstellung. Lass uns in Anbetung, es kommt am Ende natürlich nicht auf Lautstärke an, aber lasst uns in unserer Haltung nicht zurückhaltend sein. Lass uns nicht halbherzig oder furchtvoll sein darin. Lass uns mit der ganzen Schöpfung zusammen jubeln. Und dann natürlich auch, vielleicht noch als fünftes, Jesus kommt als König, das ist klar hier in dieser Szene, aber er kommt eben auch demütig, sanftmütig, als dienender König. Jesus beschreibt sich selbst in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt er nicht nur, so lebt er auch. Er kommt verwundbar. Er geht auf seinen Tod zu. Ein König auf einem Esel ist verwundbar, angreifbar. Er kommt wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. So beschreibt Jesaja auch. So kommt Jesus hier und ich habe gesagt, das ganze Bild der ganzen biblischen Geschichte in den letzten Kapiteln in Offenbarung 11, da wird Jesus dann nochmal beschrieben, wie er auf einem weißen Pferd einreitet und Gerechtigkeit herstellt. Aber hier ist er der sich präsentiert als der sanftmütig, demütige, der Friedensbringer, der angreifbar und verletzbar sich macht, der sich hingibt bis zu dem Freitag im Tod am Kreuz. Wir kommen zum Ende oder nähern uns dem Ende. Zwei Dinge zeichnen jetzt die Menge aus. Einmal, was sie ablegen und einmal, was sie ausrufen. Das Ablegen ist die Kleidung und die Zweige. Wenn ihr jetzt überlegen würdet, okay, ihr geht so radikal, ihr legt jetzt auch euren Mantel dann irgendwo ab und was würdet ihr dann ein paar Stunden später machen? Würdet wahrscheinlich einfach nach Hause gehen und einen neuen Mantel aus dem Schrank holen, einen neuen Pulli oder neue Schuhe. Wenn die Leute hier ihre Kleider ablegen, auf die dreckige, staubige Straße, über die gleich ein Esel reiten wird und vermutlich auch Menschen drüber trampeln, dann legen sie die hier vermutlich eins der einzigen Kleiderstücke ab, das sie mitgebracht haben auf ihre Pilgerreise nach Jerusalem. Das ist Hingabe. Auch das gibt es schon im Alten Testament. König Jehu, auch ihm werden die Kleider hingelegt, als er zu seiner Krönung einreitet. Kleidung ist Schutz gegen Sonne bei Tag, Schutz gegen Kälte bei Nacht, wenn die Menschen dort lagern und während diesem ganzen Fest sich aufhalten. Und das legen sie Jesus zu Füßen. Das Kostbarste für den Kostbaren ging mir so durch den Kopf. Auch die Palmwedel haben eine Menge Bedeutung, auf die überspringen wir so ein bisschen, aber auch darin kommt schon die Schöpfung, die zujubelt, zum Ausdruck. Auch darin kommen schon andere Dinge zum Ausdruck, wo sich Punkte verbinden. Und dann gibt es diese Zurufe der Menge. Hier in der Übersetzung ist es gepriesen, aber in vielen Übersetzungen werdet ihr lesen, Hosanna, diesen Begriff Gott, rette, hilf, die sie zurufen. Man fragt sich, was hat diese Menge wirklich über Jesus geglaubt? Was haben sie wirklich verstanden? Was ist das, was sie hier wirklich über Jesus erkennen? Welche Erwartung und Hoffnung ist damit verbunden? Sie rufen diesen Psalm 118 aus, hilf doch Herr. Und obwohl sie das hier so zuspitzen auf Jesus, ist es schon auch ein Psalm, den man zu dieser Zeit und zu jüdischen Festen grundsätzlich auch ausgerufen hat. Deswegen bleibt das hier so ein bisschen unsicher, wie viel sie von diesem Ausruf auf Jesus schon so 100% verstehen und zuspitzen. Aber trotzdem ist da schon viel Hoffnung und Erwartung in der Luft. Viel Messias-Erwartung, diesem Sohn Davids, dem endgültigen, finalen König. Aber wir lesen auch von der Haltung von Menschen, die so ein bisschen am Rand stehen, weil die Jesus zujubeln, sind sicherlich überwiegend seine Nachfolger, die mindestens 120 Jünger sind, das lesen wir in der Apostelgeschichte, aber auch vielleicht weitere, die fasziniert sind, die begeistert sind von ihm. Aber es gibt auch einige, die stehen so ein bisschen am Rand und sind sich nicht ganz sicher, wie sie diesen Jesus einordnen sollen. Und auch darin können sicherlich einige von uns wiederfinden. Nicht ganz sicher, wie soll ich diesen Jesus einordnen? Und es ist spannend, weil hier beschrieben wird, die ganze Stadt kommt in Aufregung, in Unruhe, in Tumult. Und auch das passiert schon mal, als Jesus einzieht bei seiner Geburt, als er einzieht in diese Welt. Wird beschrieben, dass ganz Jerusalem in Unruhe, in Aufregung kommt, dass da so ein Beben durch die Stadt geht, als bekannt wird, da ist einer geboren, da ist einer gekommen. Und genau so ist es jetzt wieder. Wieder so ein Punkt, der sich verbindet. Das Problem, glaube ich, zumindest eins, was herausfordert in dieser ganzen Erwartungssituation, In dieser Stimmung des Passafests, wo Erwartung für die Zukunft und Hoffnung liegt. Ich habe es mal so beschrieben, was wir denken, was wir brauchen, auch was die Menschen zu dieser Zeit denken, was sie brauchen und was Jesus weiß, was wir brauchen. Gestern Abend, da hatte ich diese Gedanken natürlich auch irgendwie noch präsent und war in einem kleinen wohnzimmerartigen Konzert im Nextdoor-Café in der Südstadt. Da haben verschiedene Künstler gespielt und in verschiedenen Musikstilen, war echt cool. Und einer von denen hat immer wieder auch so Botschaften zwischen seinen Liedern, warum schreibt er das und erklärt und so. Und da war ganz viel Gesellschaftskritisches oder Wahrnehmungen, warum diese Welt irgendwie auch kaputt ist und Missstände und so Sachen. Und darüber schreibt er Lieder, weil es ihm hilft, das zu verarbeiten. Und immer wieder war seine Botschaft auch, weil er hofft, dass die Menschen dadurch ein bisschen netter miteinander umgehen, ein bisschen mehr aufeinander achten. So. Und ich dachte mir, ja, es ist irgendwie cool und gut, dass er das thematisiert und auch so über die Bühne rausbringt. Und gleichzeitig dachte ich mir, boah, aber die Hoffnung oder die Botschaft ist auch irgendwie dünn. Einfach nur zu hoffen, dass die Menschen ein bisschen netter sind. Dass die Menschen einfach ein bisschen mehr aufeinander achten und versuchen, sich mehr Mühe zu geben. So. Und auch die Perspektive, dass im Grunde die Lieder helfen, ihm das zu verarbeiten, aber wirklich rauskommen aus der Spirale tut er nicht. Hat er selbst gesagt, er kann keine glücklichen Lieder schreiben. Er kann nicht Happy Clappy spielen. Und ich dachte mir, schade. Oder da fehlt so ein entscheidendes Puzzlestück. Und auch hier ist die überwiegende Hoffnung des Volkes natürlich eine Befreiung von der Besatzung, von den Römern, da rauszukommen von dieser Unterdrückung. Aber das ist nicht das ganze Bild und das weiß auch Jesus, als ihr hier einreitet. Und vielleicht ist deswegen auch Enttäuschung bei dem einen oder anderen, mit Sicherheit Enttäuschung, auch bei uns, wo wir sagen, ja, aber das, was ich will, ist doch was anderes, als was Jesus scheinbar tut und bringt. Ich kenne deine Situation nicht. Das rechne ich jetzt von hier vorne. Deine Fragen, deine Sehnsüchte, das, wo Schmerz auch ist. Und das ist, hat seinen Platz, keine Frage. Das ist nicht ein, da schauen wir drüber hinweg oder waschen drüber irgendwie mit dem Schwamm. Und gerade das drückt ja auch die Passionswoche aus. Jesus kennt das, sieht das. Er kennt den Schmerz, er kennt die Einsamkeit, die Ungerechtigkeit. Aber er kennt auch und weiß auch um die größte Not und erfährt sie selbst, die Gottverlassenheit. Und deswegen ist Jesu primäre Mission, das Ziel, auf das er zugeht, das zu überwinden. Von der Besetzung und der Unterdrückung der Sünde frei zu machen, nicht nur der Römer oder anderen Dingen, die wir zuerst wahrnehmen, sondern tiefer zu schauen. Dem Misstrauen gegenüber Gott, der Abgeschnittenheit von Gott und der Quelle des Lebens. Das, was unsere eigenen Herzen und Schmerzen und diese Welt durchsäuert und durchdringt, wiederherzustellen. Ich merke das immer wieder in Gesprächen und auch dann, wenn ich jetzt so drauf achte, in Popsongs oder anderen Liedern, wie von Rettung und Erlösung gesprochen wird. Manchmal sehr direkt, manchmal indirekter. Und ich glaube, es gibt viele Dinge in unserem Leben, auf die wir uns auf die eine oder andere Weise erhoffen, dass sie die Rettung sind, die Befreiung sind, die Erlösung sind. Das ist, was unserem Leben fehlt, was ihm eine neue Qualität gibt irgendwie, was einen Schmerz heilt. Was ich brauche, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein, gelassener zu sein, was auch immer es ist, was mich rettet und befreit. Und Jesus kommt in diese Woche hinein und wir werden es auch im Abendmahl feiern gemeinsam und ausdrücken, indem er sagt, ich bin der, der euch befreit, der euch erlöst, der euch gerecht und heilig spricht, der euch versöhnt, der euch die Scham nimmt, der euch die Last nimmt. Ich will euch dieses Bild zum Abschluss geben, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was in Jerusalem hier gerade vor sich geht. Der Palmsonntag verdeutlicht, Jesus ist der, auf den die Menschen gewartet haben, selbst wenn sie es nicht sehen. Und es ist der, auf den wir warten, auch wenn wir es nicht sehen und vielleicht auch nicht immer ganz so erspüren. Oder ist es wirklich so? Kann ich Jesus wirklich so vertrauen? Er ist der, der Gott von Anfang an erwählt hat, in dem sich alles zuspitzt und erfüllt. Er reitet ein als gefeierter König und als demütiger Diener. Hier im Bild als der Löwe, königlich, stattlich, siegreich, und als das Lamm, schutzlos, ausgeliefert, schwach. Jesus ist zugleich Retter deines Lebens und Herr deines Lebens. Untrennbar miteinander verbunden. Er ist der, der sich hingibt bis in den Tod und gleichzeitig der, vor dem sich jedes Knie beugen wird und erkennen wird, er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und er lädt uns an diesem Tag ein und in diese Woche ein und jetzt in diesem Moment ein, diese Fülle zu entdecken, anzunehmen und lernen, ihm darin nachzufolgen, darin zu leben. Weil das ist es, Leben ist, was er bringt. Ich möchte kurz mit uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen und dann wollen wir gemeinsam diesen Gott loben und preisen, gemeinsam mit den Steinen, die scheinbar schweigen. Jesus, du kennst uns, du weißt, wo wir stehen. Und wir wollen dich willkommen heißen in unserer Mitte, auch ganz bewusst in diesem Moment, dass du einziehen darfst als der König und als der hingegebene Demütige. Dass du unser Leben auf neue, versöhnte Beine stellen darfst und dass du unsere Leben auch ausrichten darfst als Herr und König. Wir halten dir alles hin, was uns plagt, wo wir uns Rettung wünschen, wo wir uns Heilung wünschen, wo wir uns Erneuerung wünschen. Wir wollen es ernst nehmen und gerade deswegen vor dich tragen. Rühr uns an. Lass uns staunen über das Geschenk, das du bist und uns gibst. Sei du mächtig unter uns. Wollen dich loben, wollen dich preisen. Amen.